Anklang. Der Podcast von Prima Volta, der Konzertreihe für experimentierfreudige Kammermusik. Heute mit der Pianistin Simon Keller und dem Komponisten Daniel Furter. Ihr Gastgeber ist Till Löffler.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Anklang. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Komponieren. Welchen Stellenwert hat zeitgenössische Musik in unserer Gesellschaft? Zunächst wollten wir gerne erfahren, was Menschen, die nicht hauptberuflich oder semiprofessionell mit Musik zu tun haben, sich unter Komponieren vorstellen. Dafür haben wir uns ein wenig umgehört.
Unter Komponieren verstehe ich das Kreieren eines Musikstückes.
Komponieren ist für mich, es kann sehr verschieden sein, aber eigentlich einfach etwas Neues zu kreieren, das von sich selber kommt. Es kann auch Sachen neu zusammensetzen sein oder ganz neu erfinden. Eigentlich einfach alles, wo nachher etwas Neues dabei entsteht.
Unter Komponieren verstehe ich Stück erfinden oder neu zusammenzustellen.
Ich verstehe unter Komponieren, glaube, dass Musik mega viel Gefühl sind, weil mega viel Gefühl anregen können. Ich glaube, Komponieren ist wie so das Kneten von den Akkorden, von den Harmonien und von Geräuschen in etwas, das emotional verständlich ist, also wo ich emotional nachvollziehen kann.
Was ich unter Komponieren verstehe, also Schreiben von Musik, Kreieren von Tonabfolgen, die man vielleicht vorher noch nicht so neu gefunden hat.
Es ist zu beobachten, dass in unseren Konzertsälen kaum zeitgenössische Musik programmiert wird und wenn, dann in sehr dezentem Ausmaße. Woran liegt das? Dieser Frage wollen wir heute mit dem Komponisten Daniel Furter und der Interpretin Simon Keller nachgehen. Hören wir zunächst ein Lied des Komponisten Daniel Furter aus seinem Liederzyklus 16 Asper Süß nach Texten von Heinrich Heine. Es ist die Nummer 9. Es singt Ruben Drohle, am Klavier Simon Keller.
Nicht zum Lieben, nein, zum Hassen sollt ihr uns den Herrgott lassen. Weil man sonst nicht fluchen könnt. Himmel, Herrgott, Sakrament.
Gespräch. In dieser Folge zum Thema Komponieren und Interpretieren von zeitgenössischer klassischer Musik. Mit der Pianistin Simon Keller und dem Komponisten Daniel Furter. Moderation Till Löffler.
Liebe Simon, lieber Daniel, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute zu unserem Gespräch zu kommen. Und ich würde gerne gleich einsteigen mit einer Frage an dich, Simon. Gab es in deinem Leben ein bestimmtes kulturelles Erlebnis, welches dich beeinflusst hat, Musikerin zu werden? Gab es ein Konzert, das dir prägend in Erinnerung geblieben ist?
Das ist für mich eine schwierige Frage, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es eigentlich keine Musik gab oder so gut wie keine Musik. Und für mich war es deswegen ein ganz anderer Zugang zu Musik. Es war ein Weg, eine eigene Sprache zu entdecken, die in meinem Umfeld so nicht gesprochen wurde. Und da gab es natürlich ganz viele prägende Momente, aber es war für mich immer klar, schon als ganz kleines Kind, das ist eine Welt, in der ich mich aufgehoben fühle, in der ich mich ausdrücken kann, auch in dieser ganzen Vielfalt, die diese Welt mit sich bringt. Und deswegen, ich glaube, ich kann gar nicht ein einzelnes Beispiel herausgreifen. Oder auch oft werde ich gefragt, ob ich mich an mein allererstes Konzert erinnere. Ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Die meisten Musiker wissen das doch noch ganz genau. Und manchmal denke ich, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass ich das gar nicht mehr weiß. Und dann merke ich auch, wahrscheinlich ist es auch ein gutes Zeichen. Es war nicht schlimm, sonst wüsste ich es noch, wenn es ganz schlimm gewesen wäre. Aber es war für mich immer einfach ganz natürlich, ganz normal, dass das dazugehört. Dass das ich sage auch immer, Musik ist für mich ein Grundnahrungsmittel und das war immer da und gehörte immer zu mir. Deswegen tue ich mich schwer zu sagen, das war ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat. Oder da müsste ich gleich ganz, ganz, ganz viele Beispiele aufzählen, die wichtig waren. Aber es gibt nicht das eine, glaube ich.
Und die Frage an dich, Daniel, gibt es in deiner Vergangenheit ein musikalisches Ereignis, das dich prägte und so Einfluss auf deinen musikalischen Werdegang genommen hat?
Wieder kommen mir zu viele Beispiele gleichwertig in den Sinn. Ich weiß, dass die erste Schallplatte, die ich gekauft habe, ich durfte Theater spielen als Kind und mein verdientes Geld selber ausgeben. Das war mit 6 oder 7 Jahren, da habe ich mir die Zauberflöte gekauft und konnte die am Abend, wenn es dunkel war, über Zürich alleine anhören und auf die Stadt runterschauen. Und das ist mir bis heute geblieben. Ich fand, bevor ich das gehört habe, klassischen Gesang schrecklich als Kind. Und ich weiß gar nicht, wie ich auf die Zauberflöte kam, aber das gehörte sich im damaligen kulturellen Klima, dass man, wenn man eine Platte kauft, kauft man die Zauberflöte. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Dann war die Aufführung, du hast ja nach kulturell gefragt, von Kabale und Liebe, die ich mit 10 gesehen habe mit Oskar Werner. Das war ein Theatererlebnis und Kückelmann und meine Mutter war die Lady Milford in Innsbruck, ein gescheitertes Unternehmen von Oskar Werner, katastrophal in den Konkurs geraten. Aber dieser Abend war umwerfend für mich. Ich habe sofort ein Theaterstück geschrieben, à la Schiller. Und vielleicht, was am besten zu Prima Volta passen würde, ich vergesse nie, da war ich aber schon 18, 19, ich konnte schon Auto fahren, meine Verwandten, das Führi-Quartett hat im Söller, im Futterhaus in Bern, Brahms, eines der beiden Sextette gespielt. Und da habe ich einfach Kammermusik erlebt, wie ich es vorher nie erlebt habe. Vielleicht auch, weil ich die Leute kannte, der Onkel an der Geige, die Tante am Cello. Und wie ich heimgefahren bin mit einem ausgeliehenen Auto und durch die Nacht gefahren bin, nach diesen abstrakten Zeichen, man fährt ja nicht mehr in der Realität, man fährt nur nach Lichtern, nach Leitplanken beleuchtet, nach dem Streifen, dachte ich, ah, das ist jetzt Brahms, das ist ja auch keine Realität. Aber die Zeichen sind so deutlich, die ersetzt, dass ich das Sextett befahren konnte, verfolgen konnte. Und dieses Kammermusikerlebnis ist einschneidend gewesen.
Liebe Simon, du bist eine ausgewiesene Spezialistin für neue Musik und als Interpretin zeitgenössischer Kompositionen international gefragt, sowohl als Solistin als auch als Ensemblemusikerin. War denn zeitgenössische Musik von Anfang an dein Hauptinteressensgebiet, eine Art Steckenpferd?
Ein Steckenpferd würde ich nicht sagen, weil es auch etwas war, was für mich immer schon dazugehört. Seit ich Musik mache, war es auch ein Teil davon, die Musik zu entdecken, die gerade aktuell geschrieben wird. Und dass ich werde so oft gefragt, ja, wann hat das angefangen, diese Leidenschaft dafür? Und ich habe gar nicht eine Trennung gemacht, glaube ich, zwischen dieser Musik und klassischer, romantischer Musik. Für mich beschäftigt eher die umgekehrte Frage, wenn ich Leuten begegne, die sich gar nicht für die zeitgenössische Musik interessieren, aber sonst sehr bewandert sind in der klassischen Musik, denke ich immer, warum interessierst du dich nicht für die zeitgenössische Musik? Weil für mich ist es total das Natürlichste eigentlich, dass man sich fragt, was wird eigentlich jetzt gerade geschrieben? Und ich würde es deswegen nicht als Steckenpferd bezeichnen. Es ist auch so ein Ganzes. Die Musik halt von unterschiedlichen Zeiten interessiert mich und ist mir ein Anliegen. Und man könnte vielleicht sagen, dass die zeitgenössische Musik tendenziell ein bisschen zu wenig wahrgenommen oder man bezeichnet sie gerne mal als schwierig zu hören und dass ich deswegen mich manchmal als ein bisschen als, nicht als Botschafterin vielleicht, sondern ich sage eher meistens als Anwältin. Ich kämpfe ein bisschen dafür dann um diese Musik, dass man wirklich sie annimmt und sie, also dass sie ihre Berechtigung bekommt. Und weil ich ganz oft auch merke, es sind falsche Vorurteile, die dazu führen, dass man denkt, ja, das ist schwierig zu hören.
Zeitgenössische Musik ist ja nicht nur eine Frage der Stilistik. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich auch die Spieltechniken für die klassischen Instrumente stark weiterentwickelt. Das Klavier ist zwar immer noch ein Klavier, aber die Art, wie es gespielt wird, die Vielzahl an neuen Klängen, die entdeckt werden, sind enorm. Das bringt es auch mit sich, dass technische Anforderungen an die Musizierenden sich verändert haben. Wie begegnest du dieser neuen Herausforderung? Gibt es in zeitgenössischen Kompositionen viele einzigartige pianistische Besonderheiten?
Ja, ich denke, darauf, worauf du jetzt ansprichst, ist sicher diese Spezialisierung auf bestimmte Spieltechniken, die ich mir auch immer mehrere Jahre hinweg aneignen musste. Und Ich würde sagen, das ist so ein ganz spezifischer Bereich in der neuen Musik, wo man auf einem ganz, ganz hohen Level ganz bestimmte Fertigkeiten hat, die man dann, also man versucht oft auch das Instrument neu zu entdecken und lernt dann, man hat jahrelang Klavierspielen gelernt auf den Tasten, plötzlich muss man lernen, ganz schwierige Flageolets im Klavierinneren zu treffen und hat ganz viele ganz anspruchsvolle neue Spieltechniken. Man lernt also quasi das Instrument neu und da gibt es bestimmt so wie einen ganzen Katalog von Kompositionstechniken und damit verbundenen Spieltechniken, die ich mir angeeignet habe. Aber je länger ich mich dann in diesem Bereich bewegt habe und auch viel gereist bin, habe ich wieder gemerkt, dass das eigentlich wieder auch ein ganz kleiner Ausschnitt ist in der zeitgenössischen Musik. Wenn ich in Amerika an einer Universität eingeladen bin, dann sagen die ganz oft, nennen die das dann, das ist sehr europäisch, dieses europäisch-akademische und betrachten das als ein ganz, ganz kleines Spezialfeld und in der zeitgenössischen Musik gibt es dort noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, dass die neue Musik oder die zeitgenössische Musik nicht so eine Sekte wird, wo man sagt, das und das musst du können und sonst gehörst du gar nicht zu uns. Und wenn du etwas Tonales schreibst, darfst du sowieso nicht mitmachen. Und dass man immer da auch dann ganz schnell versucht auszuschließen, weil man behauptet, man weiß, was ist wirklich spannend. Und für mich ist einfach das, was zeitgenössische Musik vielleicht zusammenhält, ist das Experimentieren wollen, das offen sein wollen für neue Dinge. Heißt aber auch, man kann sich auch auf eine Tradition beziehen. Es muss nicht immer das Rad neu erfunden werden, aber wahrscheinlich ist schon das, was alles zusammenhält, ist eine gewisse Offenheit, was Neues entdecken zu wollen und sich auf etwas einzulassen, ohne Dogmen zu schaffen und zu sagen, so muss es sein, sonst ist es keine zeitgenössische Musik.
Lieber Daniel, die Frage an dich. Musik und musikalische Stilistiken haben sich im Laufe der Zeit ja immer verändert, wie sich auch eine Gesellschaft verändert hat. Verändert sich auch ein Publikum?
Aus meiner Sicht als Komponierender stelle ich das nicht fest. Es hat auch gar keinen Einfluss gehabt auf mich, mir vorzustellen, was für ein Publikum da sitzt. Das betrifft natürlich das Gebiet der in Anführungszeichen absoluten Musik. Wenn man eine Bühnenmusik schreibt, dann ist das Publikum klar, ein Theaterpublikum, da gibt's klare Definitionen, Vorstellungen. Das Theaterpublikum hat sich aber, so wie ich es erfahre, nicht wesentlich geändert in letzter Zeit. Was weggebrochen ist, sind so diese Gemeinden, die Quartettabende. In meiner Jugend, auch in meiner Studienzeit, da gab es 10 Quartettabende, ein Abonnement in Zürich, dasselbe mit den Liederabenden. Also diese Spätfolgen des Bildungsbürgertums, die gibt es heute nicht mehr. In der Hinsicht hat sich etwas verändert. Es gibt dafür andere Segmentierungen des Publikums, die ja von Vorteil sein können, ein Spezialistinnen-, Spezialistenpublikum, aber auch ein Nachteil, eine geschlossene Blase. Aber man kann auch ein Quartettabendpublikum als Blase beschreiben. Das Nachdenken über das Publikum hat mich eigentlich nie zu irgendeinem kompositorischen Entscheid bewegt. Es hat mich nicht beschäftigt.
Denkst du denn beim Komponieren auch darüber nach, dass deine Musik eine ganz persönliche Sprache oder persönliche Note bekommen soll? Hast du denn über die Jahre so etwas wie einen Personalstil entwickelt, sodass man eine Komposition von Daniel Furter auch als solche erkennt? Spielen solche stilistischen, persönlichen Überlegungen beim Komponieren überhaupt eine Rolle?
Doppeltes, dreifaches Nein zu allen Fragen. Das Wort Personalstil hat mich nicht beschäftigt. Es beschäftigt den Papagei meiner Frau, der alles, was ich schreibe, ob ich ein tonales Chanson verfasse oder eine experimentelle Musik, ganz einfach scheußlich findet. Und er schreit. Wenn ich Pink Floyd bearbeite, in der gleichen Gestik am Klavier, ich schreibe ja mit dem Bleistift, ich probiere Akkorde aus, ist er begeistert. Wenn ich auf Futter wechsle, er weiß, ich habe einen Personalstil, der ist schrecklich. Aber der ist der einzige, aber er macht mich stolz, weil ich habe schon vermisst im Leben, dass ich nie sagen konnte, ich habe einen Personalstil. Für mich ist Komponieren gehört zu den Verwandlungsspielen, die in der Kunst gespielt werden, die mir wichtig sind. Es ist ein Maskenspiel und ich hoffe, dass ich mit jedem neuen Stückchen eine neue Maske finde, dass ich ein neues Spiel entwickeln kann, das möglichst nicht dem gleicht, dem Spiel, was ich ein halbes Jahr vorher getrieben habe.
Liebe Simon, die Frage möchte ich auch gerne dir als Interpretin stellen. Du hast ja bereits sehr viel Musik von Daniel gespielt und natürlich auch gehört. Gibt es etwas Wesenhaftes in Daniels Musik, an dem du erkennen würdest, ja, das muss eine Komposition von Daniel Furter sein?
Also ich würde auch nicht von Personalstil sprechen, aber ich würde schon sagen, dass ich die Handschrift von Daniel Furter kennen kann. Oder anders gesagt, ist ja auch das Schöne an der Art und Weise, wie Daniel komponiert, dass er nie für die Schublade komponiert, sondern immer direkt für die Menschen. Und das macht aber wahrscheinlich auch das aus, dass es keinen Personalstil gibt, weil er ja nicht sich selber verwirklicht in einem Stück, sondern er denkt als erstes immer an den Menschen oder die Situation auch, für die er ein Stück schreibt. Und es fließt dann halt ganz viel über diese Person oder über den Kontext. Und wenn es ein Theaterstück ist, wenn es ein Liederabend ist, es fließt ganz viel davon mit ein. Und dieses sich einlassen auf andere Menschen und das auf verschiedensten Ebenen und sehr kunstfertig dann in ein Stück umzuwandeln, das trägt natürlich seine Handschrift. Und deswegen würde ich schon sagen, ich erkenne, ja, aber es ist kein Personalstil, würde ich auch so sagen. Jetzt das Stück, was ich ja gespielt habe, was wir auch hören werden, das ist gar nicht für mich geschrieben, sondern das ist für Homero Francesch geschrieben worden. So erfahre ich dann auch ganz viel über diese Person, für die Daniel das geschrieben hat, und habe eigentlich den Pianisten Homero Francesch über die Komposition auch nochmal neu kennengelernt, was ich etwas sehr Schönes finde und was auch nicht selbstverständlich ist, würde ich behaupten. Weil diese Art, sich halt wirklich auf die Menschen einzulassen, erfordert natürlich auch ganz viel geistige Flexibilität, die vielleicht nicht jedem komponierenden Menschen zur Verfügung steht. Aber das ist sicher eine ganz große Stärke von Daniel Furter.
Wir hören nun einen Ausschnitt aus der Petite Suite pour Piano von Daniel Furter mit Simon Keller am Klavier. Nach diesem kleinen Ausschnitt einer Komposition von dir, Daniel, die Frage, wie funktioniert denn nun dieses Komponieren? Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, damit wir uns ein wenig vorstellen können, wie Daniel Furter komponiert.
Natürlich gibt es wunderschöne Bedingungen für ein konzentriertes Arbeiten, wie ich sie jetzt vorfinde in unserem kleinen Häuschen in der Nähe des Murtensees, mit so einem Blick auf den Garten, fast wie aus einem U-Boot heraus ins Grüne. Aber in dem U-Boot ist man sehr geschützt. Aber es ist überhaupt nicht der einzige Ort, an dem ich arbeiten kann. Wie die Kinder klein waren, konnten sie Fernseh schauen, im gleichen Raum, in dem ich geschrieben habe. Und sie sind dann ausgewichen in ein anderes Zimmer, weil mein Komponieren, mein Ausprobieren am Klavier sie gestört hat, aber ich habe ganz viele Filme während des Komponierens die Tonspur mitverfolgen können. Ich erkenne also Filme fast besser an der Tonspur als am Bild. Und ich konnte sehr gut so arbeiten. Und auch jetzt noch, im Alter muss man sich ein bisschen mehr zusammennehmen, weil man nicht mehr den Geist hat, 5 Sachen aufs Mal zu denken, suche ich eher die Ruhe auf, aber es spielt keine große Rolle. Eben der schreiende Papagei, der brüllt, währenddem ich schreibe, ich nehme ihn gar nicht mehr wahr. Von daher kann ich gar keine besonderen Umstände aufzählen, die dem Schreiben günstig oder weniger günstig wären.
Zum Abschluss noch die Frage: Habt ihr einen Wunsch, den ihr der Musik im Allgemeinen und der zeitgenössischen Musik im Speziellen gern mitgeben würdet? Zunächst du, Simon.
Ja, ich wünsche mir natürlich einfach eine größtmögliche Offenheit für neue Experimente. Gleichzeitig mag ich auch total gerne einen konventionellen Streichquartettabend oder die Gattung des Klaviertrios in einem ganz konventionellen Sinne, finde ich etwas ganz Wunderbares. Also ich würde sagen, mir ist es ein Anliegen, halt die Tradition zu bewahren und zu pflegen und gleichzeitig ganz offen zu sein für alles, was neu sich entwickeln kann und nicht immer zu schnell zu sagen, das ist nicht gut oder das ist langweilig oder das kann, auch oft ein Argument, das kennen wir schon, das ist alt, was für mich kein Argument ist, es nochmal zu versuchen. Aber ich wünsche mir sowohl von den Musizierenden als auch vom Publikum einfach eine ganz große Offenheit für alles und ganz große, weite Ohren, um zu hören, was da alles zu hören ist, dass man nicht zu schnell die Ohren zumacht und denkt, es langweilt mich oder kenne ich schon. Einfach Offenheit, würde ich sagen.
Und die Frage auch noch an dich, Daniel?
Ja, ich würde das Stichwort Kammermusik sehr gerne aufnehmen und mich darauf beziehen. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der das Spektakuläre angesagt ist. Und Kammermusik ist jetzt zumindest in ihrer äußeren Erscheinungsform das Gegenteil von spektakulär. Und das scheint mir heute besonders wichtig und besonders dringend, dieses Unspektakuläre zu fördern und zu hoffen, dass es Raum bekommt, eben die Kammer, um sich zu entwickeln, zu neuen Formen vorzustoßen. Wir haben jetzt oft das Stichwort Streichquartett gebraucht. Goethe hat das berühmte Gespräch erwähnt. Und Kammermusik verlangt, glaube ich, ein ganz besonders intensives Zuhören, um dieses Detail der Gespräche wahrzunehmen. Eine Sinfonie nimmt einem beim eigenen Denken vieles ab, weil es dermaßen eindrücklich und verpflichtend daherkommt, dass man nicht anders kann, als den Weg zu gehen, den die Komponistin oder der Komponist vorschreibt. In der Kammermusik ist man mehr auf sich selber zurückgeworfen. Und dieses feine Zuhören, das die Kammermusik verlangt, ist, glaube ich, in allen Zeiten, aber in der heutigen Zeit besonders wichtig. Zuhören, lernen ist vielleicht das, was in der Beschäftigung mit Musik mir am zentralsten erscheint. Und da spielt die Kammermusik eine große Rolle. Und da wünsche ich mir, auch wenn es vielleicht nicht realistisch ist, dass sie große Berücksichtigung findet in all den vielfältigen Formen, auch die Simon anspricht, heute und in der Zukunft.
Liebe Simon, lieber Daniel, ich danke euch vielmals für das spannende Gespräch und die Zeit, die ihr euch dafür genommen habt.
Herzlichen Dank an dich, Till.
Gleichfalls, ja. Danke auch, Simon.
Hören wir nun einen Ausschnitt aus dem Stück Party Time, eine Musik zu einem imaginären Ballett. Das Stück ist aus dem Jahr 2009. Es spielen Harry White Saxophon, Pi-Ching Chang Violoncello und Edward Rushton Klavier.
Die kreative Küche. Mit der Künstlerin Laura Hensler. In unserer Rubrik Die kreative Küche schauen wir Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter in ihre Kochtöpfe. Wir wollen erkunden, wie es in ihren künstlerischen Werkstätten zugeht und versuchen, die Geheimnisse und Rezepte ihrer Inspiration zu erforschen. Und wenn Sie Fragen haben, die Sie Künstlerinnen und Künstlern immer schon mal stellen wollten, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@prima-volta.ch. Wir bringen Ihre Fragen gerne in die nächsten Folgen mit ein.
Liebe Laura, zu Beginn würde ich dir gerne die klassische Prima-Volta-Frage stellen. Gibt es in deiner Biografie ein kulturelles Ereignis oder ein Konzert, das dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe jetzt wirklich müssen nachdenken und das, was mir so bleibt als früheste Ausstellung oder als frühestes Erlebnis, ist tatsächlich eine Pippi Lotti-Rist-Ausstellung im Museum Langmatt zu Baden. Es ist zwar noch nicht so lange her, aber es war wie so das erste Mal, wo ich ein Haus, das Museum betreten habe und wirklich so von Raum zu Raum gewandert bin und so in die Welt auch eintauchen konnte, wo der Pippi Lotti-Rist. Und das ist etwas, was glaube ich, bis heute nachhalt und auch Pippi Lotti-Rist sehr prägend ist bis heute.
Was inspiriert dich?
Ich glaube tatsächlich Essen. Und zwar rein visuell, aber natürlich auch der ganze Vorgang, wo stattfindet, wenn man isst. Aber auch so Klassiker wie verlassene Häuser, verlassene Orte, so die Stille. Weil ich dann so das Gefühl habe, ich muss das irgendwie füllen mit mit Ideen und mit Material.
Und das, was du da empfindest, wie übersetzt du das ganz konkret in deine Kunst?
Ich sehe meistens so ganz konkrete Details, auch Sachen, die irgendwie nicht stimmen, irgendwie Verputz, die abbröckelt oder irgendwie so ein bisschen das Imperfekte. Und ich übersetze das meistens tatsächlich sehr eins zu eins in eine visuelle Sprache. Also dann geht es wirklich zum Beispiel um den verbröckelten Putz, wo dann plötzlich irgendwie übersetzt wird in ein Video.
Gab es in deiner Jugend eines oder mehrere Vorbilder, die dich nachhaltig geprägt haben?
Ich würde da glaube ich auch wieder auf Pippi Rathirist sprechen kommen. Das ist, wie gesagt, schon relativ früh irgendwie auftaucht. Und dann aber schon auch Leute wie zum Beispiel Tanja Granditz, klassische Köchin, die ich schon sehr früh irgendwie bewundert habe. Für die visuelle Sprache, für die Umsetzung. Und jetzt lustigerweise immer wieder auch vermehrt wieder auftaucht, so als Referenz.
Welche Bedeutung hat Kunst?
Das ist eine unfassbar schwierige Frage. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass Kunst Kritik kann ausüben, wenn es auf eine humoristische oder ironische Art und Weise ist und eben auch Probleme kann zur Debatte stellen kann. Ich glaube, das ist für mich wie so zentral.
Ganz persönlich gefragt, was wünschst du dir für deine Zukunft?
Dass ich weiterhin das machen kann, was ich im Moment mache. Ich bin sehr, sehr glücklich im Moment mit meinem Job als Designerin, als Teil des Lautes-Kollektivs. Und ich wünsche wirklich, dass das noch sehr, sehr viele Jahre so weitergehen kann.
Laura, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und den kleinen Einblick, den du uns in deine kreative Küche gegeben hast. Danke dir.
Sie hörten Anklang, der Podcast von Prima Volta, der Konzertreihe für experimentierfreudige Kammermusik. Weitere Informationen zu diesem Programm sowie zu Prima Volta generell finden Sie auf unserer Homepage prima-volta.ch.